Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Lange Jahre galt Aung San Suu Kyi auch international als die Ikone der Demokratiebewegung in Myanmar. 1991 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Mittlerweile ist die Regierungschefin in der Kritik. Demokratische Reformen blieben aus. Ihre Gegner werfen ihr einen zunehmend autoritären Regierungsstil vor. Nun, vor wenigen Stunden in der Nacht, die Nachricht: In Myanmar hat das Militär geputscht. Die Friedensnobelpreisträgerin steht unter Hausarrest. Lena Bodewein.
Es geschah in der Nacht. Das Militär nahm Staatsrätin Aung San Suu Kyi, die de facto das Land regiert, und den Staatspräsidenten Win Myint fest. Dazu noch weitere wichtige Angehörige der Regierungspartei NLD. Soweit ein Sprecher der Partei. Doch der staatliche Rundfunk kann nicht berichten. Auf der Facebook-Seite von MRTV steht:
Wir informieren die Öffentlichkeit respektvoll, dass Radio und Fernsehen aufgrund von Übertragungsschwierigkeiten nicht senden können.
In Yangon, der größten Stadt des Landes, sind Soldaten vor dem Rathaus zu sehen. Die Kommunikation ist schwierig, berichtet der Reporter des Singapurer Fernsehsenders Channel News Asia.
And the phone line was disconnected more than once.
Er hat immer wieder versucht, den Sprecher der Regierungspartei zu erreichen. Immer wieder brach die Leitung zusammen. Am Ende sagt er nur, er warte jetzt selbst auf seine Festnahme.
And now coming for him, so he said that he's waiting for them in his house.
Telefone und Internet sind nur eingeschränkt nutzbar oder sogar ganz gekappt. Das Militär hat den Notstand ausgerufen und der Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing hat die Macht übernommen. So meldet es der Sender des Militärs. Das Militär habe mit der Festnahme der politischen Führung auf den Wahlbetrug reagiert. Seit Aung San Suu Kyis Nationale Liga für Demokratie, NLD, die Wahlen im vergangenen November haushoch gewonnen hat, prangert das Militär angeblichen Wahlbetrug an. Und viele Unterstützer gehen für diese Ansicht auf die Straße, wie bei dieser Demonstration am Wochenende.
Die Armee hat gesagt, dass es Wahlbetrug gab und sie hat Beweise. Aber von der Regierung hat niemand darauf reagiert und niemand hat die Wahlkommission auf die Schuldigen angesetzt.
Schon in der vergangenen Woche hatten die Gerüchte über einen bevorstehenden Militärputsch zugenommen. Ein Militärsprecher sagte, Zitat: Wir sagen nicht, dass das Tapmadaw die Macht übernimmt, aber wir sagen auch nicht, dass es das nicht tut. Tapmadaw, so der burmesische Name des Militärs. Am heutigen Montag sollte eigentlich das Parlament zum ersten Mal nach den Wahlen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Militärchef Min Aung Hlaing sprach fortgesetzt davon, wie unehrlich und unfair die Wahlen gewesen seien. Die Anhänger der militärnahen Partei USDP sind ebenfalls dieser Meinung. Dieser Mönch appellierte am Wochenende:
Ich möchte unsere Militärchefs zu entschiedenen Maßnahmen gegen den Wahlbetrug auffordern. Sie müssen handeln, das ist klar.
Und das haben sie getan. Für vorerst ein Jahr gilt der Notstand laut Militär. Die USA haben angekündigt, dass sie sich jedem Versuch, das Ergebnis der Wahlen zu ändern oder Myanmars demokratischen Wandel zu verhindern, entgegenstellen werden. Wenn diese Schritte nicht rückgängig gemacht würden, dann würden sie notfalls handeln.
Lena Bodewein und nun weitere Berichte des heutigen Morgens in aller Kürze. Wie können die Probleme mit der Corona-Impfung in den Griff bekommen werden? Darüber beraten die Kanzlerin, einige Kabinettsmitglieder, die Ministerpräsidenten der Länder sowie Vertreter der Pharmaindustrie heute in einer Videokonferenz. Isabel Reifenrath.
Mehrere SPD-Ministerpräsidenten wollen einen nationalen Impfplan. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller schrieb am Sonntag einen Brief an das Bundeskanzleramt. Nötig seien verlässliche und verbindliche Informationen zu den Impfstofflieferungen, hieß es darin. Die Bundesländer wollen wissen, womit sie planen können. Bundesgesundheitsminister Spahn will, dass die Länder bei der Vergabe von Impfterminen einheitlicher vorgehen. Es mache Sinn, nicht gleich alle eine Altersgruppe einzuladen, so Spahn. Die Gruppen müssten kleiner sein. Besprochen werden soll auch, an wen der Impfstoff von AstraZeneca nun verimpft werden darf. Die Ständige Impfkommission hat ihn nur für unter 65-Jährige empfohlen, weil noch nicht ausreichend Daten für Ältere vorlagen.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte bei uns im Deutschlandfunk vor dem Impfgipfel Verbindlichkeiten und klare Absprachen.
Wir haben jetzt immer wieder gesehen, dass Versprechen nicht eingehalten werden konnten, dass Unklarheit da war. Und das ist das, was ich heute erwarte. Eine verbindliche Aussage des Gesundheitsministers. Wann kommt welcher Impfstoff? Wie können die Länder sich vorbereiten? Ich erwarte heute, dass Peter Altmaier als zuständiger Wirtschaftsminister, dass er klar macht, was hat er eigentlich probiert in den letzten Wochen, um Produktionskapazitäten auch in der Kooperation mit den Pharmaunternehmen zu erhöhen? Oder was kann man noch tun, um diese Produktionskapazitäten zu erhöhen?
Andreas Neubert, Chefentwickler des Biopharma-Konzerns IDT Biologica aus Dessau, hat die Impfstoffhersteller in dieser Sendung verteidigt.
Geld spielt an der Stelle sicher keine Rolle, weil ich denke, dass alle diese Bemühungen werden sehr gut bezahlt zurzeit. Das ist nicht der Hauptgrund. Die Zeit ist das, was uns fehlt. Und für jeden Prozess, den ich etabliere, für jede Qualitätskontrolle, für jedes Verfahren, was ich etabliere, muss ich eine entsprechende Zeit einplanen. Wenn ich diese Zeit nicht habe, dann geht es eben einfach nicht, muss man so sagen. Und ich glaube, nichts wäre schlimmer, als wenn wir mit Impfstoffen geimpft werden würden, die dann nicht der Qualitätserwartung entsprechen. Also das muss natürlich im Vordergrund stehen, denn die Impfung ist ohnehin schon unter Kritik. Und wenn es dann dazu käme, dass wir Qualitätsprobleme haben, weil die Chargen nicht gleichartig sind, ich glaube, das wäre das nächste Desaster, was wir nicht eingehen sollen.
Bei Massenprotesten in Russland gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny sind gestern Menschenrechtsaktivisten zufolge mehr als 5000 Menschen festgenommen worden. Stefan Lag.
Unter den Festgenommenen waren auch Dutzende Medienvertreter. Obwohl sie sich hätten ausweisen können, beklagt die russische Journalistengewerkschaft. In Moskau und St. Petersburg waren vor den Protesten weite Teile der Innenstadt weiträumig abgesperrt worden. In der russischen Hauptstadt reagierten die Teilnehmer der Protestaktion mit einer Änderung ihrer Marschroute. Sie zogen daraufhin in Richtung des Gefängnisses, in dem Nawalny inhaftiert ist. Einigen gelang es sogar, dorthin zu gelangen. Nawalnys Frau Julia wurde allerdings wieder in Polizeigewahrsam genommen. Über einen Post auf Instagram hatte sie zuvor dem russischen Präsidenten Putin vorgeworfen, nach Belieben das Schicksal von Menschen zu bestimmen. Er entscheide, wer eingesperrt, wer vergiftet werde.
Der Staatspräsident von Lettland, Egils Levits, forderte in dieser Sendung heute Morgen von der Europäischen Union, das demokratische Potenzial in Russland zu unterstützen.
Genauso wie in Belarus. Das ist Sache des russischen Volkes, des eigenen Volkes, die Demokratie zu erkämpfen, und wir können unterstützen. Es ist für die demokratische Bewegung sehr wichtig, die Symbole für die politische Unterstützung. Es stärkt die Moral der Demokratiebewegung. Ich kann das sagen aus lettischer Erfahrung vor 30 Jahren. Westen hat auch politisch unterstützt die Demokratiebewegung in den baltischen Staaten, und damals war das für uns sehr wichtig. Wir sahen, dass wir nicht alleine, dass wir für die rechte Sache gekämpft haben.